Ich wollte zuerst wissen, also wir haben das zum Beispiel mit dem Radio gerade gemacht, dass wir bei einem Beitrag über Depression vorher gesagt hat, hier geht es um sensible Inhalte, die vielleicht Leute triggern könnte. Was ist denn eigentlich eine Triggerwarnung?
Also eine Triggerwarnung, wie sie jetzt häufig so im medialen Kontext auftaucht, sind solche kleinen Warnungen vor Serien oder Fernsehsendungen. Auf Netflix hat man zum Beispiel vor jeder Serie heißt es, Achtung, hier Nacktheit oder hier wird eine Sprache verwendet, die eventuell verletzen könnte oder so etwas. Ich glaube aber, also Triggerwarnungen haben sich entwickelt aus so einem Kontext von, also vor allem im Internet, vor so Geschichten jeweils zu sagen, Achtung, hier wird in dem, was jetzt gelesen wird, wird über Rassismus geredet oder gibt es Szenen von Gewalt. Das ist vor allem, glaube ich, das erste gewesen, wo einfach klar gemacht wurde, es werden Vergewaltigungen dargestellt oder irgendwie so etwas oder sich damit auseinandergesetzt, sodass Leute sozusagen sich wappnen können und überlegen können, wollen sie sich das anschauen, wollen sie sich das nicht anschauen, wann, in welchem Kontext wollen sie sich das anschauen.
Mir ist der Begriff eigentlich vor allem im Zusammenhang mit der posttraumatischen Belastungsstörung bekannt. Im Sinne von, wenn man einen Trigger erlebt, etwas triggert mich und dann löst das Flashbacks aus. Jetzt hat dieser Triggerbegriff aber dann gar nicht so viel damit erstmal zu tun, wenn ich so erstmal an diese Depression denke oder halt an das Zeigen von Nacktheit in Filmen auf Netflix. Haben Sie das Gefühl, dass das noch miteinander zusammenhängt oder dass das inzwischen davon abgekoppelt wurde?
Die Debatte dreht sich heute ein bisschen weniger darum, wer wirklich traumatisiert ist und retraumatisiert werden könnte, sondern eigentlich geht es häufig eher, wenn so gesagt wird, etwas triggert einen oder das sind triggernde Inhalte, dass das einfach verletzende Inhalte sein können oder bedrohliche oder solche, die mich in Strudeln bringen können. Genau, dass eher so etwas angedeutet wird und dass weniger jetzt eine reale, richtige Traumatisierung oder Retraumatisierung durch so einen Trigger irgendwie damit gefasst wird. Also Trigger können, das weiß man aus der Traumaforschung, auch Dinge sein, die man überhaupt nicht voraussehen kann. Also da kann auch ein Gesicht, was auf einmal aussieht, wie das von jemandem, von dem man Gewalt erfahren hat, manchmal auch Räume oder Klänge oder irgendetwas, was sozusagen mit bestimmten Erfahrungen verbunden sind, die können eigentlich auch schon sozusagen als Trigger dienen. Das heißt, das ist etwas, wo wir gar nicht so wirklich im Vorfeld sagen können, was denn die Momente sind, die hier solche Flashbacks verursachen können.
Es gibt ja immer wieder diesen Ausdruck, das triggert mich. Und also auch schon bei kleinen Sachen, ich habe das jetzt kürzlich Leute über Essen hören, sagen, so das triggert mich, jetzt habe ich Hunger. Oder so. Wird dieser Begriff des Triggers, wird er auch auf eine Art und Weise verharmlost und dann vom Trauma wieder abgebracht?
Also das würde ich sicher sagen. Ich glaube aber, den Leuten ist gar nicht mehr dieser traumatheoretische Hintergrund wirklich bekannt, sondern der Begriff des Triggers hat sich verallgemeinert. Ich glaube ja sogar der des Traumas. Also dass Leute dann sagen, ja irgendwie die Freundin oder der Freund hat mich verlassen und das hat mich traumatisiert. Das ist, dass dieser Begriff einfach so etwas geworden ist, mit dem einfach gesagt wird, mir ist irgendwie ein Leid passiert oder das ist etwas, das mich verletzt oder das ist sogar beim etwas triggert mich, heißt ja manchmal auch nur, ja, das macht mich aggressiv. Das ist etwas, was mich sozusagen innerlich aufwühlt und ich deshalb auf eine bestimmte Art und Weise reagiere. Das passiert ja immer wieder mit psychologischen Begriffen. Das passiert ja auch mit, ja, ich fühle mich ein bisschen depressiv, was ja mit einer klinischen Depression nicht zu vergleichen ist. Also, und die Frage ist tatsächlich, was damit dann passiert, auch wieder innerhalb des, also wenn es wirklich um Traumatisierte geht, um klinisch Traumatisierte und klinisch Depressive. Aber ich glaube, das haben wir an vielen Orten, dass eigentlich solche Begriffe sich so verallgemeinern und damit auch jede spezifische Bedeutung ein bisschen verlieren.
Für Leute, die zuhören und sich jetzt nicht gerade die Symptome im ICD-10 offen haben, Wie kann man denn Trauma von einem Erlebnis, was sehr intensiv war, wie zum Beispiel Liebeskummer, abgrenzen?
Das ist ein einschneidendes Erlebnis, was mich psychisch verändert und was zu bestimmten Problemen führt. Zum Beispiel, dass ich Konzentrationsschwierigkeiten habe, dass ich kaum mehr, also Schlafstörungen habe, dass ich wahnsinnig reizbar bin. Das ist etwas, was die Persönlichkeitsstruktur sozusagen ganz grundlegend verändert. Und das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn ich auch sonst mal erschrecke, weil ich enttäuscht werde oder eben verlassen werde. Es gibt ganz viel unterschiedliches psychisches Leid, aber nicht alles ist so eine posttraumatische Belastungsstörung in so einem klinischen Sinn.
In Ihrem Aufsatz in dem Buch Triggerwarnungen vom Verbrecherverlag habe ich rausgelesen, dass das viel auch mit feministischen Inhalten und antirassistischer Arbeit in Verbindung steht, dass man diese Triggerwarnungen verwendet, um auch Aufmerksamkeit auf das Thema zu schaffen. Wie stehen Sie dazu?
Die ganzen Debatten um Triggerwarnungen wären ja, glaube ich, gar nicht so sehr der Rede wert, wenn es einfach um diese paar Warnungen, Inhaltswarnungen vor irgendwelchen Artikeln oder Sendungen ginge, sondern die großen Debatten finden statt, weil sozusagen das verbunden ist mit dieser ganzen Rede, über Cancel Culture und so weiter. Also ich kenne diese Debatten an den Unis vor allem, wo immer wieder mal geklagt wird, dass man Texte liest, in denen rassistische Sprache verwendet wird. Oder so eine große Debatte, das war, glaube ich, in Minnesota in den USA, drehte darum, dass da in einem Kurs über literarische Klassiker Ovids Metamorphosen gelesen wurde und darin Vergewaltigungen dargestellt werden. Und tatsächlich in einer Bildsprache, die, glaube ich, auch so ein bisschen verherrlichend ist und da dann gesagt wurde, wir können nicht so mit diesem Text umgehen. Es gibt dann Debatten drum, soll man solche Texte überhaupt noch lesen? Auch solche, die so rassistische Sprache haben, wie Onkel Toms Hütte und so. Soll man das überhaupt noch lesen oder soll man das nicht mehr lesen? In welcher Weise kann man das lesen? Und so weiter. Also, dass da solche Debatten aufkommen und dann sehr schnell die Gegenrede da ist. Ja, das ist aber, da wird Zensur betrieben, da gibt es so im Namen von Political Correctness eben so eine Cancel Culture und deshalb ist das alles so politisch aufgeladen. Von beiden Seiten hier, dass halt auch diese Kritiken gerade an so rassistischer Sprache, an etwas am Ausblenden oder Dethematisieren von Gewalt an Frauen oder irgend so, dass da natürlich eine politische Stoßrichtung auch mit drin ist und nicht mehr nur sozusagen diese Verwundbarkeit oder Verletzlichkeit auch von Realtraumatisierten.
Aber ein bisschen klingt das auch so, als würden die Inhalte dann hinter den Triggerwarnungen auch verschwinden. Aber die stehen ja dann noch danach. Also die Triggerwarnungen stehen ja nur am Anfang des Textes und dann kann man zum Beispiel über die Metamorphosen lesen.
Ja, genau. Also deshalb ist ja auch die Frage, ob die Triggerwarnungen für diese politische Debatte so irgendwie zentral sind. Also es gibt in der Traumapädagogik gibt es so Leute, die sagen, das ist eben wichtig, dass Betroffene das wissen, dass so etwas vorkommt. Und ich glaube, das andere ist, dass hier auch so etwas wie eine Problematisierung markiert wird und dass man dann sozusagen auch den Blick auf etwas lenkt, was mit diesen Triggerwarnungen irgendwie verbunden ist.
Was mir dabei auffällt, ist halt diese krasse Verschmelzung auch von Psychologie und Politik. Haben Sie den Eindruck, dass vielleicht psychische Krankheiten auch instrumentalisiert werden?
Also es ist spannend. Ich habe mich da einfach mit dem Traumadiskurs viel beschäftigt und da könnte man gerade die Gegenthese eigentlich wagen, dass eigentlich politisch immer wieder auch tatsächliches psychisches Leid negiert wurde. Also im Traumadiskurs geht's immer, der ist schon immer ein politischer Diskurs, schon am Anfang, also bei den, wo Trauma in juristische Debatten spielte, wo irgendwelche Arbeiterinnen Ende des 19. Jahrhunderts, also gegen ihre Arbeitgeber geklagt haben und gesagt haben, hier, da gab's Betriebsunfälle und ich habe einen psychischen Schaden erlitten, dass eher immer dann gesagt wurde, nein, das ist nicht, also das gibt's nicht, diesen Schaden. Und das hat man auch den Kriegszitterern im Ersten Weltkrieg vorgeworfen, dass die nur simulierten und so, dass die einfach nicht mehr kämpfen wollen, patriotisch, und deshalb jetzt sich so ein psychisches Leid zulegten. Man hat da auch das Rentenneurose und Simulationsneurose genannt. Und das ist etwas, was dann so im Zuge der großen Aufarbeitungen des Holocaust-Traumas sozusagen sich ein bisschen gewendet hat. Dass dann auf einmal das Trauma wirklich auch als etwas anerkannt wurde, was für dieses Leid steht der Überlebenden, der Verfolgten, und sozusagen auch zu einem Zeugnis wird für das, was damals geschehen ist. Und heutzutage ist es tatsächlich so, wenn wir zum Beispiel die Geflüchteten- und Asyldebatten anschauen, dass tatsächlich nur noch, also dass, wenn ich einen Antrag stellen will auf Asyl an bestimmten Orten oder auf Aufenthalt, wenn ich geltend machen kann, dass ich eine Traumatisierung habe, dass ich nur dann einen Aufenthaltsstatus dann kriege. Dass eigentlich Leute gezwungen werden, ein psychisches Leid anzugeben, damit sie einen Aufenthaltsstatus kriegen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass viele politische, also wenn feministische Debatten, also feministische Kämpfe, die haben Sie ja erwähnt, sozusagen für die auf patriarchale Strukturen und Familienverhältnisse aufmerksam gemacht haben, immer wieder auch darauf hingewiesen haben oder mit dem auch Politik betrieben haben, dass sich Gewalt in den Familien auch psychisch niederschlägt, Herrschaft auch psychisch niederschlägt und so sich sozusagen auch aus so einer emanzipatorischen Perspektive sich Politisches und Psychisches miteinander verzahnt. Das hat etwas, das ist ein Verweis auf gesellschaftlich auch produziertes Leid und psychische Krankheit. Und gleichzeitig hat das auch seine problematischen Seiten, weil dann weniger ein politischer Diskurs geführt wird, sondern weil damit auch etwas ein bisschen psychologisiert wird.
Ich bin gerade so ein bisschen im Kopf hängen geblieben bei den Flüchtenden, die einen Trauma beweisen müssen, um da bleiben zu dürfen. Auch bei den feministischen Inhalten wird das ja auch oft wird halt auch oft erzählt, es gibt da ein Trauma und deswegen müssen wir darauf aufmerksam machen. Das klingt für mich so ein bisschen, als müsste man ein Trauma haben, um ernst genommen werden. Haben Sie das Gefühl, dass das gerade in den politischen Debatten gerade so ist?
Also ich glaube, da müsste man sehr differenzieren und die Debatten genauer anschauen, aber ich glaube schon, dass natürlich irgendwie in einer Gesellschaft, wo immer wieder auch Herrschaftsverhältnisse negiert werden, auch gesellschaftliche Ungleichheiten auch negiert werden und wenig beleuchtet werden, dass in dem Moment natürlich zu sagen, aber schau mal her, das macht mich wirklich krank, auch ein Argument ist, um sozusagen den Blick darauf zu lenken und irgendwie etwas, was auch in den Diskurs eingebracht wird, was politisch Sinn machen kann, weil es, also es ist ja nicht so, diese krankmachenden Herrschaftsverhältnisse, die gibt es tatsächlich. Also es gibt jede Menge Studien, die aufzeigen, dass Leute unter bestimmten Bedingungen auch tatsächlich traumatisiert werden können und anfälliger sind für Traumatisierungen, je nachdem, wie man gesellschaftlich auch positioniert, situiert ist. Also das stimmt ja alles. Und ich glaube aber trotzdem, dass der Diskurs, es reicht nicht zu sagen, schaut her, hier gibt es soziale Ungleichheiten und die müssen wir als solche bekämpfen, sondern dieses psychologische Argument zieht offenbar auch nochmals ein bisschen mehr Gesellschaft.